Vielleicht hat mich keine Biografie so sehr geprägt wie die von Jim Elliot. Sagt euch vielleicht dem einen oder anderen was. Kleines Buch. Missionar, der unter den Aucas-Indianern in Südamerika denen von Gottes Liebe erzählen wollte. 1956 wurde er mit anderen Missionaren zusammen, genau bevor sie richtig anfangen konnten, von diesen Aucas-Indianern getötet. Als junger Mann. Und er war gerade frisch verheiratet, hatte gerade geheiratet mit seiner Frau Elisabeth. Eine lange Geschichte, wie sie überhaupt kennengelernt haben. Und man liest diese Biografie und denkt, wie soll das in Gottes Plan reinpassen, diese Krise? Und Elisabeth Elliot hat dann später eine ganze Reihe von Büchern, nicht nur die Biografie über ihren Mann veröffentlicht, sondern eine ganze Reihe an weiteren Büchern. Und auch über Bücher über Krisen. Und weil sie auch erleben musste, dass ihr zweiter Mann, den sie geheiratet hat, auch gestorben ist, relativ früh an Krebs. Einmal erzählt sie in einem dieser Bücher, wie sie einen Hirten in den Bergen von North Wales besucht hat und dort etwas beobachtet hat. Sie darf zusehen, wie der Hirte diese Schafböcke eine nach dem anderen bei den Hörnern packt und sie dann in so ein Bad mit Antiseptikum taucht. So ein Desinfektionsmittel, das verhindern soll, dass die Böcke und die Schafe dann deren Wunden besser verheilen eben können. Und sie erzählt, wie die Schafböcke versuchen, aus diesem Bad rauszukommen, aber der Schäferhund verhindert das dann und dann kommt auch noch der Hirte und drückt sie manchmal mit dem Holzstab runter unter dieses Antiseptikum, manchmal mehrere Sekunden. Und auf jeden Fall ist jedem Beobachter da klar, während sie das so beschreibt, die Schafe haben keine Ahnung, was mit ihnen passiert, sie empfinden die Situation einfach nur furchtbar. Aber es dient nur ihrem Guten. Und sie schreibt dann nach diesem Erlebnis, auch ich kann auf ein paar Ereignisse in meinem Leben zurückblicken, in denen es mir im Grunde genommen genauso ging wie diesen Schafen. Ich hatte keine Ahnung, warum mein Hirte mich gerade so behandelt, wie er es gerade tut. Und er hat mir auch weder vorher noch nachher erklärt. Und dann erkennt sie etwas, was sicher jeder von uns schon mal erlebt hat. Das Leben als Christ, das Leben im Gehorsam gegenüber Gott, ist manchmal alles andere als einfach. Wenn sie das nicht sagen kann, wer dann? Aber manchmal, sagt sie, lenkt Gott unser Leben so anders, als wir uns das wünschen oder vorstellen. Manchmal verlangt er von uns Dinge, die scheinbar so diametral zu dem sind, was wir tun würden. Und wenn wir dann die Warum-Frage stellen, erklärt er uns nicht einmal das Warum. Und diese Frage haben sehr wahrscheinlich mehrere Personen in der Geschichte, die wir uns heute angucken wollen, die uns vielleicht vertraut ist, manchen vielleicht auch nicht. Diese Geschichte von Abraham, eine der vielen Geschichten, die uns in der Bibel aufgeschrieben sind, der ja der Freund Gottes genannt wurde. Und er und die Menschen in seiner Umgebung, seine Frau, sein Sohn, seine Zweitfrau, die er da hat, alle haben irgendwelche Fragen an Gott und müssen mit der Situation umgehen. Und sie lernen im Grunde genommen zwei Lektionen. Alle von denen lernen zwei Lektionen. Und ganz bestimmt hat Abraham und auch seine Frau Sarah in der Geschichte und auch Hagar, die Magd, und Ismael, deren und Abrahams Sohn, diese Irritation erlebt. Wenn es darum ging, Gott zu vertrauen und ihm zu gehorchen, auch wenn man vieles nicht versteht. Und vielleicht kann diese Geschichte für dich hilfreich sein, wenn du in einer Situation steckst, die du gerade nicht verstehst oder in eine Situation kommen wirst, die du nicht verstehst. Ich habe das benannt, mal, was du in Krisen beachten solltest. Manchmal geht es so, ne? Krise, wir können nur noch den Arm rausstecken. Zwei Gedanken in dieser Geschichte, die ich uns näher bringen möchte, was die Leute hier lernen. dass erstens Gott einen eigenen guten Zeitplan hat. Und da möchte ich in den Text auch einsteigen, wo das deutlich wird. Da heißt es in Genesis 21, ganz von Anfang an, im ersten Buch der Bibel, Kapitel 21, der Herr nahm sich Sarahs an, wie er gesagt hatte, und er tat Sarah so, wie er versprochen hatte. Sarah wurde schwanger und gebar dem Abraham noch in seinem Alter einen Sohn zu der Zeit, die Gott angegeben hatte. Abraham nannte den Sohn, den ihm Sarah gebar, Isaak. Als sein Sohn Isaak acht Tage alt war, beschnitt ihn Abraham, wie Gott ihm befohlen hatte. Abraham war 100 Jahre alt, als sein Sohn Isaak zur Welt kam. Sarah aber sagte, Gott ließ mich lachen. Jeder, der davon hört, wird mit mir lachen. Wer, sagte sie, hätte Abraham zu sagen gewagt, Sarah werde noch Kinder stillen. Und nun habe ich ihm noch in seinem Alter einen Sohn geboren. Gott hat einen eigenen, aber guten Zeitplan. Der Hintergrund von der Geschichte ist für diejenigen, die sie nicht kennen, dass Gott irgendwann mal Abraham gesagt hat, wie auch immer gesagt hat, dass er mal einen Sohn bekommen wird und dass dieser Sohn ein Stammhalter sein wird für ein Riesenvolk, das unzählbar groß sein wird. Und jetzt wartet er Jahrzehnte und Gott macht's nicht. Und das ist hier genau das, der Hintergrund. Plötzlich wird Sarah schwanger. Das heißt hier, Gott nahm sich Sarahs an. Wörtlich heißt es, Gott besuchte Sarah. In manchen Übersetzungen steht entsprechend, er suchte Sarah heim. Wie wir das noch im Altdeutschen so haben, diesen Ausdruck. Er suchte sie heim, was wir manchmal nicht als positiv formuliert finden. Aber hier ist es sehr, sehr positiv. Dieser Ausdruck in der Bibel wird immer wieder gebraucht, dass Gott jemanden heimsucht, wenn es um übernatürliches Wirken Gottes geht. Und auch hier, wo eine 90-jährige Sarah schwanger wird und ein Kind bekommt, hier wirkt der lebendige Gott. So wie er es angekündigt hat. Und das wird auch im Text hier dreimal in zwei Versen unterstrichen. Der Herr nahm sich Sarahs an, wie er gesagt hatte. Und er tat Sarah so, wie er versprochen hatte. Sarah wurde schwanger und gebar dem Abraham noch in seinem Alter einen Sohn zu der Zeit, die Gott angegeben hatte. Dreimal wird das unterstrichen in zwei Versen. Das ist alles, was hier passiert, hat Gott doch gesagt. Und schließlich nach 25-jähriger Wartezeit. Ich weiß nicht, wer von uns nicht aufgegeben hätte. Ich gebe meistens nach einem Jahr auf, wenn ich merke, Gott handelt hier nicht. Maximal, ich würde sogar sagen kürzer. Ich bin eigentlich noch ungeduldiger. 25 Jahre zu vertrauen, dass Gott sein Versprechen, das er zweimal in der Geschichte bei Abraham wiederholt hat, dass er das wirklich erfüllt. Und dann fragen wir uns manchmal, warum wartet Gott manchmal so lange? Warum hält er uns so lange hin? Und das sind bestimmt auch die Fragen gewesen, die Abraham und Sarah haben. Aber Gott beantwortet sie ihnen nicht. Manchmal können wir den einen oder anderen Grund erahnen. Aber oft müssen wir einfach vertrauen, dass Gott schon weiß, was er tut. Und wann er es tut. Einfach vertrauen. Einfach, das können wir weglassen. Vertrauen. Es ist nicht einfach zu vertrauen. Er ist auch nicht spät dran, weil er sich verspätet hätte. Jede für uns scheinbare Verzögerung hat göttliche, manchmal nicht nachvollziehbare Gründe. Gott hat einen scheinbar anderen Terminer, als du und ich den haben. Einen anderen Zeitplan. Dein Zeitplan ist nicht Gottes Zeitplan. Wie heißt es? Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und meine Wege sind nicht meine Wege. So sagt Gott das durch den Propheten Jesaja etwas später. Deswegen lass uns, wenn wir wahrnehmen, dass Gott etwas versprochen hat, ihm vertrauen und nicht in Panik geraten. Das hat Abraham und Sarah sehr wohl gemacht. Wir sind in Panik geraten zwischendurch. Und an dieser Stelle müssen wir kurz stoppen vielleicht. Was wir unbedingt beachten sollten, ich habe das mal hier so ein Versprechen Gottes mal kurz hier markiert. Nicht alle Verheißungen oder Versprechen Gottes in der Bibel gelten dir und mir. Ich mache mal so einen kleinen Exkurs, wie ihr merkt. Weil wir das manchmal nicht unterscheiden können. Manchmal greifen wir uns nette Sätze aus der Bibel heraus und sprechen sie anderen sogar zu, aber manches wird aus dem Zusammenhang gerissen. Zum Beispiel in den Losungen haben wir das ganz oft. Ganz tolle Erfindung, Losungen zu haben, die Herrenhuter in die Welt setzen seit fast 180 Jahren oder noch länger. Fast 300. Danke. Also sehr schön, schon lang schon. Aber manchmal sind sie aus dem Zusammenhang gerissen, wenn man sich das anguckt. Deswegen sollten wir bei Versprechungen, die wir selbst in Anspruch nehmen wollen oder anderen zusagen, vielleicht mal so drei Siebe nutzen. Erstens zu fragen, ist das Versprechen universell? Das heißt, treffen die Zusagen, die Gott da macht, gerade durch den Bibelvers oder durch die Aussage, auf mich und alle zu? Ja? Zum Beispiel Römer 10, Vers 13 ist so eine universelle Aussage. Die trifft eigentlich auf alle zu. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Das ist eine universelle Zusage, gilt allen, gilt mir, gilt jedem, dem ich das zusage. Oder Lukas 9, Vers 23 bis 24. Zu allen sagte er, wer mein Jünger sein will, der verleugne sich selbst, nehme täglich sein Kreuz auf sich, folge mir nach. Denn wer sein Leben erretten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, der wird es retten. Gilt allen. Zumindest allen Nachfolgern. Das ist eine allgemeine, universale Zusage an die Nachfolger Jesu zu allen Zeiten, an allen Orten. Also gilt sie auch uns. Zweitens ist es wichtig zu fragen, kann es sein, dass diese Aussage hier auf bestimmte Personen bezogen ist? Ist das eine bestimmte Person in der Bibel gerichtet? Oder auch vielleicht auf mich? Zum Beispiel in Apostelgeschichte 18, Vers 9 bis 10, da heißt es, der Herr aber sagte nachts zu einer Vision zu Paulus, fürchte dich nicht, rede nur, schweige nicht, denn ich bin mit dir, niemand wird dir etwas antun. Viel Volk nämlich gehört mir in dieser Stadt. Das ist offensichtlich eine Aussage, eine Verheißung, ein Versprechen Gottes an Paulus. Das ist die Frage, ob wir das auf uns übertragen können. Da müssten schon andere Aussagen in der Bibel dazu passen. Oder auch Genesis 15, wo Gott zu Abraham spricht, du sollst wissen, deine Nachkommen werden als Fremde in einem Land wohnen, das ihnen nicht gehört. Sie werden dort als Sklaven dienen, man wird sie 400 Jahre lang hart behandeln, aber auch über das Volk, dem sie als Sklaven dienen, werde ich Gericht halten und nachher werden sie mit reicher Habe ausziehen. Du aber wirst im Frieden zu deinen Vätern heimgehen, in hohem Alter wirst du begraben werden. Das ist kein Versprechen an mich. Ich weiß nicht, ob ich im hohen Alter begraben werde. Vielleicht habe ich gleich auf der Rückfahrt einen Unfall. Das weiß ich nicht. Diese Aussage kann ich niemandem zusagen. Damit mache ich mich unglaubwürdig. Dieses hohe Lebensalter trägt das Namensschild Abraham und nicht Andreas. Also nicht für mich. Hoffentlich doch. Ansonsten sind vielleicht Enttäuschungen vorprogrammiert. Eine dritte Lupe, die ich ansetzen muss, ist diese Versprechen an Bedingungen geknüpft. Und oft sagen wir ein Versprechen, das merken wir manchmal in manchen Bibelversen, man hat die Bedingung weggelassen, um das auf diesem Versprechen aufbaut. Manchmal macht Gott etwas, was er zusagt, von unserem Gehorsam oder einem Schritt, den wir gehen, eine Handlung von uns abhängig. Nach dem Motto, tu das und dann werde ich das tun. Zum Beispiel Jakobus 4, Vers 10, ganz einfach, kennen wir. Demütigt euch vor dem Herrn, dann wird er euch erhöhen. Ohne Demut keine Erhöhung, scheint hier die Bedingung zu sein. Oder das sehr, sehr bekannte Versprechen Gottes in 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht. Er vergibt uns die Sünden, reinigt uns von allem Unrecht. Ohne Bekenntnis keine Vergebung. Das ist hier die Bedingung. Oder Psalm 66, Vers 18 formuliert das so: Hätte ich Böses im Sinn gehabt, dann hätte der Herr mich nicht erhört. Ohne eine Einstellung, wo das Böse nicht Platz hat, keine Erhörung Gottes. Das müssen wir mal gucken. Das können wir hier im Text auch so sehen. Wenn in Gottes Augen der richtige Zeitpunkt gekommen ist, dann greift das Versprechen nicht vorher. Dann handelt er. Gott vergisst nie, wenn er versprochen hat, etwas zu tun. Stellen wir uns diese Freude vor, als Abraham und Sarah dieses kleine Kind, als alte Menschen im Grunde genommen, plötzlich in der Hand halten. Stellen wir uns das vor. Sie fühlen sich schon ein Vierteljahrhundert bereit für den Moment, aber Gott hatte andere Pläne. Aber er hat sein Versprechen nicht vergessen. Und was noch beeindruckender ist, Abraham hat auch nicht vergessen, was Gott von ihm vorher gefordert hat. Kapitel 17 schon hat Gott zu ihm gesagt, deine Frau Sarah wird dir einen Sohn gebären und du sollst ihn Isaac nennen. Ich werde meinen Bund mit ihm schließen als einen ewigen Bund für deine Nachkommen. Und das tut Abraham hier, wie Gott ihm befohlen hatte, steht hier. Und er führt auch die Beschneidung aus, die Gott gefordert hat. In Vers 17, Kapitel 17. Totaler Gehorsam. Abraham tut alles, was Gott von ihm verlangt hat. Er erkennt Gottes Recht über jeden Bereich seines Lebens. Egal, ob es darum geht, seinem Sohn einen Namen zu geben, das hat Gott ihm vorgegeben, oder ihn zu erziehen, oder auch gehorsam zu sein, was Gott später von ihm fordert, ihn sogar wieder zu opfern. Was er dann nicht, am Endeffekt nicht ausführen muss. Aber er fordert es in dem Augenblick, um zu zeigen, ja, Abraham, du bist in allem absolut gehorsam. Was heißt Isaac, dieser Name? Er bedeutet Lachen. Lachen. Lachen zieht sich hier durchs ganze Kapitel. Natürlich erinnert es daran, dass Sarah, als sie diese Ankündigung bekommt in Kapitel 18, gelacht hat. Nicht von ungefähr benutzt der Schreiber dieses Stichwort dann plötzlich hier mehrmals. Als sie die Ankündigung bekommt von dem Engel, sie soll Mutter werden, da kann sie nur lachen. Und zwar, ja, weil es so unglaublich klingt. Es geht nicht. Ein zweifelndes, innerlich zerrissenes Lachen, da wagt es sich gar nicht zu freuen. So schön könnte das sein. Und so eine Mischung von Freude und Zweifel. Aber hier wird es zu einem Lachen der Freude. Immer wieder in den nächsten Jahren, bei jedem Mal, wenn sie den Namen Isaak ruft, werden sie und Abraham daran denken müssen, wie Gott ihr Lachen voller Zweifel zu einem Lachen voller Freude verwandelt hat. Jedes Mal. Und dann ist es auch egal, wie sie hier auch andeutet, wie sie hier auch andeutet, ob vielleicht die anderen das mitbekommen haben, dass sie eine Omi-Mutter wird, das vielleicht lächerlich finden. Es hat nämlich eine Zeit gegeben, da hatte Sarah jede Hoffnung verloren. Eine Zeit, in der sie Gottes Intention, seine Absichten missverstanden hat. Allein schon bei dieser ganzen Geschichte, die vorher geschildert wird, was damals völlig üblich wurde, war, dass sie ihre Magd ihrem Mann gegeben hat, damit er mit ihrem Kind zeugt. Und dann wurde das ihr Kind und dadurch ist Ismael, der Nachkomme von Abraham, entstanden. Da hat sie Gott komplett falsch verstanden oder missverstehen wollen. Aber Gott hat jetzt das Unmögliche möglich gemacht. Typisch Gott. Und das lässt uns lachen, wenn wir sowas erleben. Und sollten wir auch lachen. In solchen Fällen erfüllt uns tiefe, echte Freude. Und das ist immer anders, wenn wir uns Dinge früher nehmen wollen, als Gott sie uns gibt. Ich weiß nicht, ob ihr solche Situationen kennt. Man wartet auf Gottes Handeln und dann kommt es nicht und dann hilft man nach. Und das haben sie hier gemacht. Ich kenne zum Beispiel eine Frau, die versucht immer wieder ihren Mann, der nicht Christ ist, ihr ein Stück weit zu manipulieren, dass er auch zum Gottesdienst mitkommt oder auch mal sich mit Gott auseinandersetzt. Da manipuliert man, hilft man nach quasi. Und sie hat es irgendwann mal eingesehen, dass sie dadurch nichts gewinnt, wenn sie nicht wartet auf Gottes Handeln an diesem Mann. Es gibt so verschiedene Möglichkeiten, wo wir Gott nachhelfen wollen. Eine gute Bekannte von mir sagte immer, ich warte immer, bis Gott grünes Licht gibt. War so ein typischer Spruch, hat mich sehr beeindruckt. Sie wartet nicht, solange solange es rot ist oder gelb, sondern wenn es grün leuchtet auf Gottes Ampel. Ich weiß nicht, wie sie es rausfindet, aber sie hat manchmal so, so jetzt ist grünes Licht, jetzt gehe ich los. Hat mich sehr, sehr beeindruckt immer. Und diese Geschichte mit Abraham und Sarah zeigt, dass es Sinn macht zu warten, bis Gott so grünes Licht gibt. Weil dann echte Freude und Erfüllung die Folge ist. Und nicht nur ein Abklatsch davon. Wie gut, dass Gott diese Freude manchmal dann trotzdem gibt, wenn sie das wirklich so erleben kann. Das ist der erste Gedanke. Gott hat einen eigenen guten Zeitplan. Und das zweite ist, in Krisen, wie Gott handelt, er passt auf dich auf. Da heißt es weiter im Text, wir lesen ab 8, Vers 8 bis 21. Das Kind wuchs heran und wurde entwöhnt. Als Isaac entwöhnt wurde, veranstaltete Abraham ein großes Festmahl. Eines Tages beobachtete Sarah, wie der Sohn, den die Ägypterin Hagar, also die Magd, Abraham geboren hatte, umhertollte. Da sagte sie zu Abraham, verstoß diese Magd und ihren Sohn, denn der Sohn dieser Magd soll nicht zusammen mit meinem Sohn Isaac Erbe sein. Dieses Wort verdross Abraham sehr, denn es ging doch um seinen Sohn. Gott sprach aber zu Abraham, sei wegen des Knabens und deiner Magd nicht verdrossen. Hör auf alles, was dir Sarah sagt. Denn nach Isaak sollen deine Nachkommen benannt werden. Aber auch den Sohn der Magd will ich zu einem großen Volk machen, weil auch er dein Nachkomme ist. Dann heißt es, am Morgen stand Abraham auf, nahm Brot und einen Schlauch mit Wasser, übergab beides Hagar, legte es ihr auf die Schulter, übergab ihr das Kind und entließ sie. Sie zog fort und irrte in der Wüste von Beersheba umher. Als das Wasser im Schlauch zu Ende war, warf sie das Kind unter einen Strauch, ging weg, setzte sich in der Nähe hin, etwa einen Bogenschuss weit entfernt, denn sie sagte, ich kann nicht mit ansehen, wie das Kind stirbt. Sie saß in der Nähe und weinte laut. Gott hörte den Knaben schreien. Da rief der Engel Gottes vom Himmel her Hagar zu und sprach, was hast du, Hagar? Fürchte dich nicht, Gott hat den Knaben dort schreien gehört, wo er liegt. Steh auf, nimm den Knaben und halt ihn fest an deiner Hand, denn zu einem großen Volk will ich ihn machen. Gott öffnete ihr die Augen, sie erblickte einen Brunnen. Sie ging hin, füllte den Schlauch mit Wasser und gab dem Knaben zu trinken. Gott war mit dem Knaben. Er wuchs heran, ließ sich in der Wüste nieder und wurde ein Bogenschütze. Er ließ sich in der Wüste Paran nieder und seine Mutter nahm ihm eine Frau aus Ägypten. Eine total krasse Geschichte, oder? Ja, Abraham schmeißt hier nach der Entwöhnung von Isaak, damals konnte das 3 bis 4 Jahre dauern, schmeißt eine Party. Das wird das zuerst erzählen. Bei der hohen Kindersterblichkeit in der damaligen Antike wusste man, dass in dem Alter, wenn man 3 oder 4 war, wohl vermutlich erwachsen werden wird. Für Ismael aber, den Halbbruder quasi, der mit Hagar gezeugt worden war, war das kein Grund zu feiern. Weil er wusste in dem Augenblick, dass wenn Isaak weiterleben wird, er nicht der erste Erbe sein wird, obwohl er der erste Sohn von Abraham war. Das Überleben von Isaak wird mich mein Erbe kosten. Dann heißt es, eines Tages beobachtete Sarah, wie der Sohn, den die Ägypterin Hagar Abraham geboren hatte, umhertollte. Das ist ein interessantes Wort hier, das Übersetzungen sehr unterschiedlich übersetzen. Wahrscheinlich steht hier kein positiver Begriff, sondern muss eher so übersetzt werden mit, er machte sich lustig, weil es hat den gleichen Wortstamm wie das Wort Lachen im Hebräischen. Also er machte sich vermutlich lustig über seinen jüngeren Halbbruder. Die Bibelübersetzung Hoffnung für alle übersetzt ganz richtig in dem Sinne, eines Tages bemerkte Sarah, wie Ismael, der Sohn, den die Ägypterin Hagar für Sarah geboren hatte, sich über Isaak lustig machte. Und so deutet auch Paulus später, als Jude, der die Schrift kannte, diese Geschichte und spricht im Galaterbrief sogar davon, dass Ismael Isaak geradezu verfolgt hat, also gemobbt in der eigenen Familie. Und Sarah sieht das sehr richtig als mehr als nur kindischen, jugendlichen Leichtsinn. Sie merkt, solange Ismael in der Nähe ist, ist die Verheißung Gottes an Isaak in Gefahr. Wer weiß, wenn sie und Abraham irgendwann mal nicht mehr leben, ich meine, sie waren ja nicht mehr die Jüngsten, und sie sind, so liegt sie Abraham ständig in den Ohren, wie es hier heißt, verstoß diese Magd und ihren Sohn, denn der Sohn dieser Magd soll nicht zusammen mit meinem Sohn Isaak Erbe sein. Und das ist natürlich für Abraham, ich meine, das ist sein Sohn, nicht so einfach. Das verdross Abraham, heißt es hier. Und wir können uns vorstellen, dass das zu Konflikten zwischen Sarah und Abraham geführt hat. Und wer weiß, was daraus geworden wäre, wenn Gott das nicht bestätigt hätte, wie es hier heißt. Gott sprach zu Abraham, sei wegen des Knabens und deiner Magd nicht verdrossen. Höre auf alles, was Sarah sagt. Hier macht Gott klar, meinen Plan mit Isaak führe ich aus. Er ist der Vorfahre, wird der Vorfahre für viele, viele Nachkommen sein. Durch ihn werde ich eine Nation schaffen, nicht durch Ismael. Und wir müssen, und hier merken wir müssen manchmal im Leben Entscheidungen treffen, die nicht so einfach sind. Und zwar ist es oft nicht die Entscheidung zwischen Gut und Böse. Viel schwerer sind die Entscheidungen zwischen Gut und Besser. Und das fällt uns nicht so einfach. Aber alles, was uns von unserem Leben mit Gott abzieht, sollten wir möglichst konsequent loswerden. Das ist in unserem Leben so. Und das kann vieles sein. Vielleicht ist das eine Gewohnheit. Vielleicht ist das eine Beziehung, die wir haben zu jemandem, die nicht in Ordnung ist, nicht gut und nicht, uns nicht hilft. Oder eine wichtige Arbeit oder ein Hobby, das uns so beschäftigt, dass Gott keinen Platz mehr hat in unserem Leben. Und das weiß jeder von uns vielleicht besser. Wir haben viele gute Dinge in unserem Leben, die uns vielleicht vom Besseren abziehen. Und das ist hier so eine Geschichte. Da sagt Gott zu Abraham, er soll tun, was den Männern sehr schwer fällt. Hör auf alles, was dir Sarah sagt. Nicht mehr, wir Männer, manchmal nicht so einfach. Stellen wir uns vor, unsere Frauen könnten recht haben. Gott sagt hier, dass Abraham Hagar und Ismael wegschicken soll, aber nicht ohne hier schon zu versprechen, dass er auf sie aufpassen wird. Und Ismael sogar so segnen wird, dass er ihn auch zu einem großen Volk macht. Und auch hier, wie soll das passieren, wo Abraham Ismael buchstäblich in die Wüste schickt? Wie soll das passieren? Und wieder mal Fragen über Fragen an Gottes Methoden, die nicht beantwortet werden. Und wenn es auch Abraham das Herz hier bricht, seinen Sohn mit seiner Mutter wegzuschicken, er hat schon ganz viel gelernt, er ist auch hier gehorsam. Und das finde ich so beeindruckend an Abraham. Man kann sagen, Abraham ermutigt uns, frag Gott nicht ständig, sondern tu, was er sagt. Und er macht es so. Und so sollten wir das auch tun. Wenn wir etwas verstanden haben, was Gott von uns will, sollten wir es konsequent umsetzen. Gehorsam sein, ein sehr unbequemer Begriff heute. Ob wir es logisch finden oder nicht. Und in diesen ganzen nächsten Versen wird etwas deutlich, wie Gott sich auch um Hagar und Ismael kümmert. Genau wie er sich um Abraham und Sarah gekümmert hat. Haben wir noch die Geschichte von Elisabeth Elliot in dem Hinterkopf. Sie sagt, ich hatte keine Ahnung, warum mein Hirte mich gerade so behandelt, wie er es gerade tut. Und er hat es mir auch weder vorher noch nachher erklärt. Die vielen Erklärungen gehen spätestens dann der Hagar aus, als sie mit ihrem Sohn Ismael völlig in der Wüste am Verhungern und Verdursten ist. Und da unter dem Busch sitzt und zu Gott schreit. Und nicht nur sie, auch Ismael heißt es hier. Gott hörte den Knaben schreien. Also auch er hat geschrien. Das muss ich mal vorstellen, eine total tragische Szene. Und Gott hört, es entgeht ihm nicht. Du entgehst ihm nicht. Ihm entgleitet nichts. Er passt auf dich und mich auf, wenn wir zu ihm gehören. Er ist der Gott der Ausgestoßenen. Er ist der Gott der Verstoßenen, der Missbrauchten, der fast Leblosen, der Unterdrückten, der Armen und Schwachen. Wird unzählige Male in der Bibel gesagt. Er ist nicht der Gott der Starken, sondern der Schwachen. Und er hört sowohl ihr lautes wie auch ihr lautloses Schreien, ihr Flüstern. Er hört das Stoßgebet einer alleinerziehenden Mutter, die nicht mehr aus noch ein weiß. Er hört das Gebet eines missbrauchten Jungen, der kein anderes Wort mehr rausbringt. Er hört den hunderttausendfachen Schrei ungeborener Kinder, die in unserem Land abgetrieben werden. Er hat das Weinen Sarahs gehört, die in das Netz geraten ist und jetzt die Schuld von anderen ausbaden muss. Er hört den Schrei Ismaels, der sich um sein Erbe betrogen fühlt, jetzt auch noch sterben muss. Er hört es. Er sieht es. Und auch du und ich, wenn wir in einer verzweifelten Situation sind, Gott hört uns und er sieht uns. Wie er Hagar und Ismael hört und sieht. Auch wenn Gott mit Isaak weitermachen und ihn zu einem großen Volk machen wird, dass durch das das Heil in die Welt kommen soll, das ist Gottes Plan, kümmert er sich sehr wohl auch um Ismael, der auf dem Weg irgendwie entstanden ist. Er wird, wie es in Psalm 68 heißt, für Ismael wie ein Vater der Weisen, ein Anwalt der Witwen ist Gott in seiner heiligen Wohnung, heißt es da. Gott bringt die Verlassenen heim, führt die Gefangenen hinaus in das Glück. So heißt es da. Und es wirft natürlich einen ganz anderen Blick auf die arabischen Völker, die daraus entstanden sind. Ismael war der Stammvater der arabischen Völker. Und deswegen ist es, finde ich, für uns als Christen fast wie eine Pflicht, zumindest in der Zeit des Ramadans, wo wir aufgefordert werden, von der weltweiten evangelischen Allianz für die arabische Welt zu beten, da mitzumachen. Ich kann da nur zu ermutigen. Unter dem Aspekt, das waren auch Vorfahren von Abraham. Das hat Gott aus ihnen gemacht. Wir sollten für Israel beten, wir sollten aber auch für die arabische Welt immer beten als Christen. Wir können an dieser Geschichte sehen, dass Gott uns nicht aus den Augen verliert. Mich hat die Aussage eines Spitzensportlers, der auch Christ ist, sehr beeindruckt. Der hat nach einer Krebsdiagnose im Arm diesen amputiert bekommen. Und dadurch musste er seine Karriere beenden. Und einige Jahre später sagt er, meine Frau und ich haben lernen müssen, dass zur Glaubenslandschaft die Wüste genauso dazu gehört wie ein Berggipfel. Auf den Berggipfeln unseres Glaubensweges werden wir überwältigt von Gottes Gegenwart. In der Wüste werden wir überwältigt von seiner scheinbaren Abwesenheit. Doch beide Orte sollten uns auf die Knie zwingen, schreibt er. Das eine Mal, weil wir so ergriffen sind, das andere Mal, weil wir so abhängig sind. Ich weiß nicht, mit welcher Situation du dich in dieser Geschichte am meisten identifizierst. Manchmal eine Geschichte, verschiedene Personen und dann fragen manchmal einen Film, zerbracht mich meine Frau, mit wem identifizierst du dich an dieser Geschichte? Ich bin meistens bei den Helden, die da den Sieg davon haben, tragen. Aber vielleicht geht es uns hier in der Geschichte ähnlich, dass wir uns, hier gibt es keine Helden, ne? Hier gibt es nur einen Haufen Loser, sage ich mal, die Gottes Gnade erleben. Ganz viele Leute, die in der Krise stecken und mittendrin Gottes übernatürliches Handeln. Vielleicht bist du nah an Sarah, die gerade diese Freude erlebt, dass Gott trotz Zweifeln, trotz falschen Wegen, die sie gegangen ist, mit ihr neu beginnt und ihr Freude neu geschenkt wird. Oder vielleicht identifizierst du dich mehr mit Abraham, der eine sehr schwere Entscheidung treffen muss. Der, um das Beste nicht auch noch zu verlieren, das Gute aus seiner Nähe entfernen muss. Im Vertrauen auf Gott das tut. Oder vielleicht mit Hagar, die in großer Not zu Gott schreit und dann erlebt, dass er wunderbar hilft. Oder Ismael, der sich wie Abraham, sein Vater, auf Gottes Versprechen verlassen muss, egal wie dreckig es ihm gerade geht, und er nur noch schreien kann. Alle lernen in dieser Geschichte, dass es für Gott keine Not gibt, die zu groß ist. Sie lernen alle, keine Gebundenheit, aus der Gott nicht befreien kann, keine Sünde, die er nicht vergeben kann, keine Knoten, die er nicht lösen kann, keine Sorge, wo er nicht trösten kann. keine Träne, die Gott nicht trocknen kann, keine Wunder, die er nicht machen kann. Gott ist da, mittendrin der Situation. Deswegen erkenne in deiner Krise, Gott hat einen eigenen guten Zeitplan und er passt auf dich auf. So handelt Gott in Krisen. Amen.